aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute sind wir in einer ganz exklusiven Runde mit einem der führenden Startups oder inzwischen ja auch vielleicht Scale-Ups aus Österreich mit Planradar und hier mit dem Gründer Domagoj Dolinczyk. Hallo Domagoj, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Martin, viele Grüße nach Siegen und nach Domagoj, wo sitzt du im Moment in Wien?
Ich bin im Moment in Wien, ja.
Ja, hallo. Schöne Grüße nach Wien.
Hallo Domagoj, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch und eine spannende Reise durch die Themen, die wir so vorhaben.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Domagoj, bei dem Blick auf euer Gründungsdatum habe ich festgestellt, dass das Unternehmen genauso alt ist wie meine Tochter. Und insofern interessiert mich natürlich wahnsinnig, wie bist du damals in dieses Thema reingekommen? Ich glaube, du kommst aus dem planerischen, bauleitenden Hintergrund. Wie ist diese Idee zu diesem Startup entstanden? Was hat dich rausgerissen aus dem beschaulichen Leben eines Planers und Bauleiters und dich in diese turbulente Reise, kann man sagen, wenn man ein Startup gründet, von Planradar getrieben?
Ja, also das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, die Situation erlebt jeder Bauleiter und jeder Planer tagtäglich, mit der ich damals konfrontiert war. Und meine Aufgabe dazu mal im letzten Büro, mit dem Vorteil auch in einem Gesamtplanungsbüro gewesen zu sein. Somit habe ich alles gesehen, von der Statik über die Ausschreibung, TGA, Bauseite, die Architektur. Und konnte so fachübergreifend oder wie es so schön heißt, interdisziplinär die Planung, Beauftragung von Bauherren, aber auch begleitend dann die Umsetzung des Projektes mitverfolgen und natürlich selber auch die Projekte managen diese Facette. Wie es geht und vor allem, wie es nicht geht, zu sehen, ist unbezahlbar. Man ist nicht in seinem expliziten Fachbereich, sondern hat wirklich die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Und mit dieser Möglichkeit, den Blick in andere Bereiche zu haben, habe ich festgestellt, dass es überall gleich rennt. Ja? Also überall gut, aber zumeist mit Verbesserungsmöglichkeiten, enormen Verbesserungsmöglichkeiten. Und dieses Potenzial habe ich damals gesehen, 2011, 2012. Und vor allem ausschlaggebend war die Situation bei einem Großprojekt im Ausland, wo wirklich teilweise Fachkräfte dabei waren, die keine Ahnung, was ein oranges Cover ist. Also das eben für die sich in der TGA nicht so gut auskennen, das ist ein Sicherheitskabel. Haben das normal installiert wie jedes andere und mit all den Nachteilen, die es so mitbringen kann in einem Notfall. Diese unkoordinierten Dinge, auch getrieben durch die Timeline des Bauherrn, knappe Budgets, sind dadurch gegeben, dass man keinen Überblick hat, was da draußen auf der Baustelle passiert und was eigentlich der Soll-Ist-Vergleich ist, ob das stimmt, was die mir draußen erzählen. Dementsprechend habe ich mir die Aufgabe gemacht, selber die Dinge anzuschauen. Und man kann ja das auch nur überschlagsmäßig kontrollieren, ob das passt oder nicht. Und es war ja dann wirklich mühsam, die ganze Situation mit Excel-Listen, tausende Zeilen Excel-Listen mit hunderten, tausenden Fotos zu vergleichen. Und natürlich, wenn der Bauherr fragt, wie der Status ist zu einem bestimmten Bauteil, Bauabschnitt, um die nächste Zahlungstranche zu bezahlen oder nicht bezahlen, hat man da sich auf sein Gefühl verlassen müssen, ja. Und ja, das ist eben nicht data-driven construction. Das ist
absolut und weit weg auch von professionellem Handeln, kann man sagen. Ne?
Der ja. Bauingenieur als gefühlsgetriebener Mensch.
Das halten wir jetzt mal fest und lassen es einfach mal so stehen. Das würde ich auch sagen. Schon mal ein schönes Bild, Martin. Hörst du gerne, ne?
Ja. Bestseller-Überschrift könnte das sein.
Genau. Können wir ein neues Buch anfangen, ja. Aber ja, und diese Art und Weise, die Dinge zu kommunizieren, Behauptungen aufzustellen, dann die dann in Streitigkeiten ausarten, weil Gelder eben nicht ankommen, wo sie ankommen sollten und teilweise nicht ausbezahlt werden, habe ich gesagt, naja, das kann nicht sein, dass ich bis mein Lebensende sowas mache. Beziehungsweise es kann nicht sein, dass unsere Bauindustrie so arbeitet und jedes Projekt beinahe in Streit und Kostenexplosion ausartet. Und die ersten Smartphones sind an den Markt gekommen und da haben wir gesagt, ja, man kann schön einen Plan darstellen auf der Bildschirmoberfläche, man kann etwas reindiktieren in das Gerät und sogar den Standort, wo man sich befindet, mit dem Plan und einem Foto verknüpfen, Fristen setzen und die Verantwortungen. Also alles schön kompakt in einem und sogar mehr oder weniger in Echtzeit. Und ja, gesagt, getan, habe ich mich mit ein paar Kumpels zusammengetan und die Sache gestartet.
Wenn wir jetzt mal, also du hast eben einmal, das finde ich interessant, in der Einleitung gesagt, naja, dann sind die verschiedenen Disziplinen, ja, disziplinübergreifend, musste man es sagen, da steckt ja schon die Ursache vieler Probleme drin, dass wir verschiedene Disziplinen haben, die mehr oder weniger nebeneinander laufen oder sequenziell nacheinander laufen, aber wenige von denen das Gefühl haben, dass sie mit den anderen jetzt gerade in dem Moment sehr viel zu tun haben. Also viele der Ursachen liegen schon da, dass man gar nicht die Dinge gemeinsam bespricht, denkt, plant, entwickelt. Und daraus folgen dann natürlich auch diese ganzen Kommunikationsbrüche. Es gibt gar keine vernünftigen Schnittstellen und dann wird es irgendwie am Ende von dem, so wie du es gerade geschildert hast, mit viel persönlichem Einsatz halbwegs geheilt, aber meistens eben auch nur halbwegs, je nachdem, wie engagiert man dann dabei ist. Bei dir kann man ja sehen, du bist engagiert dabei, du hast dann ja daraus eine Lösung gemacht, aber ich mag gar nicht an die denken, die dann eben ja beim sich ärgern aufhören und so mit halber Kraft die Dinge angehen. Da wissen wir dann, glaube ich, schon, dass die Projekte nicht wirtschaftlich und termingerecht und qualitativ so laufen, wie sie eigentlich laufen müssten und könnten. Und wenn wir jetzt diesen Sprung mal machen ins Heute, was ist jetzt passiert in diesen letzten 12, fast 13 Jahren? Du hast ja jetzt aus dieser Ein-Mann-Idee und dem kleinen ja, Kreis von Gleichgesinnten ein Unternehmen mit, ich glaube, 500 Mitarbeitern mittlerweile um und bei.
Genau,
gemacht und internationale Aufstellung, hast eine Menge Geld eingesammelt unterwegs auch, also auch andere offensichtlich von dem Gedanken begeistert. Nimm uns doch mal damit auf die Reise. Wie ist das losgegangen? Wie hat sich das Produkt in dem Sinne weiterentwickelt? Und vor allen Dingen, wie habt ihr es dann geschafft, das auch an den Kunden zu bringen?
Also es hat ja, das Wichtige ist meiner Meinung nach, Kunden orientiert zu arbeiten. Ich habe das ja von meiner Warte sehr gut verstanden, was da zu tun ist. Das Wesentliche war, dass ich eben die Übersetzungsbrücke zu meinen Technikerkollegen bin. Die Komplexität war schon darin, dass wir gleich die gleiche Ambition gehabt haben, aber jeder seine eigene Sprache gesprochen hat. Ich habe im Bau gesprochen und meine Kollegen in Software, ja. Und das hat schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis wir uns da gegenseitig kalibriert haben. Und dass wir, sofort verstanden haben, wenn der eine das Fachwort in der einen Seite nennt, der andere das andere Fachwort, dass es zwei gleiche Dinge sind, ja.
Ja.
Und somit hat jeder in seiner Sprache sprechen können und ja, alles gut. Und wir haben relativ in kurzer Zeit ein sogenanntes MVP rausgebracht, Minimal Viable Product, also wo man ganz schnell mit dem Gedanken reingeht, der Kunde soll einen Nutzen davon haben und man selber kann schon Geld verdienen damit. Also er ist bereit für den Nutzen, er sieht den Nutzen und ist bereit, auch Geld dafür zu bezahlen.
Darf ich kurz mal fragen? Ich glaube, ihr seid ja gestartet ohne Finanzierung. Also ihr habt irgendwie
Genau.
gebootstrapped. Das heißt, die Frage, wann verdienen wir Geld damit, ist ja nicht so ganz unwichtig, gerade auch am Anfang. Ja, also die Orientierung auch, ist das Produkt so gut, dass der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen und nicht nur zu sagen, ich teste das mal, ist ja auch ein ganz wichtiger Treiber, gerade am Anfang.
Sehr richtig. Also das war auch, habe ich von anderen Unternehmerkollegen, die schon gut unterwegs waren, gelernt, wie man in diesem sogenannten Software-as-a-Service-Business sich das Leben leicht machen kann und schnellen Proof-Concept da ableiten kann. Und zwar bin ich eben von Ingenieursbüro zu Ingenieursbüro gegangen, von Architekten, Baufirmen und habe sie einfach gefragt, ohne PowerPoint, ohne irgendeine Zeichnung, was, wenn ich euch eine Lösung in einem halben Jahr liefere und ihr könnt euer Leben schneller, besser, so und so gestalten im Arbeitsalltag, was seid ihr bereit zu bezahlen? Und so habe ich eben von unterschiedlichen Büros ein Letter of Interest, also eine Interessensbekundung erhalten von 20.000 Euro. Das ist schon mal gut. Im Endeffekt so, ich erzähle jemandem was und er ist mir bereit, also viele Leute sind mir bereit. Da hat es damals den Begriff Crowdfunding, glaube ich, gar nicht gegeben. Und ja, das war schon mal
Und
ein
du hast es
gutes.
trotzdem gemacht.
Genau. Also
Genau.
rein intuitiv, um eben ohne viel Aufwand zu erfragen, ob da was los ist und oder ob die Bereitschaft da ist, dafür Geld zu bezahlen, beziehungsweise auf der anderen Seite den Nutzen zu sehen.
Ich muss das eben noch mal festhalten, weil mir das so gut gefällt. Du hast ein digitales Produkt völlig analog verkauft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja.
Also ich finde, darauf sollten wir uns heute an vielen Stellen wieder zurückbesinnen, dass wir nicht eine total Hightech-gestützte Präsentation bei allen Dingen haben und uns da so drauf verlassen, sondern dass wir uns vielleicht mal drauf verlassen, schaue ich jemandem in die Augen, habe ich gute Argumente, bin ich in der Lage, mein Produkt so zu erklären, dass der trotzdem oder gerade deshalb überzeugt ist und sagt, ich finde die Idee gut, ich vertraue da drauf, ich gehe da mit.
Es
Also
ist
das
ja auch
ist,
so,
glaube ich, total wichtig.
Christian, jetzt mal unabhängig vom Thema Startup oder Bau, man kennt das ja auch von sich selber, wenn einem Finanzprodukte oder irgendwas anderes verkauft werden soll und ich muss mir erstmal eine 20-minütige Firmenpräsentation angucken, dann hast du ja schon keine Lust mehr. Du willst ja eigentlich deinen Painpoint angesprochen wissen und da gezeigt, da ist die Lösung und nicht erst Hochglanz-PowerPoint-Folien, weil ich glaube halt ganz oft ist einfach Präsentation mit PowerPoint gleichgesetzt worden. Und ich versuche das
Ja,
immer auf den
oder?
Studierenden zu vermitteln. Die Präsentation ist auch die, wenn deine Führungskraft dich am Flur fragt, wie steht deine Baustelle? Und deswegen musst du in der Lage sein, Dinge innerhalb von 2, 3 Minuten, das wird Domagoj auch sagen, die Ingenieurbüros haben dir wahrscheinlich auch keine 3 Stunden Zeit eingeräumt, um dein Thema zu präsentieren, sondern vielleicht gesagt, hier hast du mal eine halbe oder eine Stunde Maximum. Und da muss man auch, glaube ich, wieder so ein bisschen auch runterkommen, dass wir bei Dingen, die wir präsentieren wollen, sei es Projektbesprechungen, sei es auch Besprechungen. Also ich brauche gar nicht damit anfangen, glaube ich, dass die meisten Besprechungen doppelt so lang sind, wie sie sein müssten. Dass man nicht immer bei
Mein
Konrad
Angebot
sucht.
war immer 10 Minuten. Wenn Sie noch 10 Minuten nicht zufrieden sind, können Sie mir die Tür öffnen, habe ich gesagt. Dann ist es
Das
eine
ist
Stunde
aber,
geworden.
ich glaube, also man muss es wirklich nochmal festhalten, weil wir, glaube ich, alle drei inzwischen lange genug im Berufsleben sind, dass wir auch leiden unter der anderen Version. Es wird oft an irgendetwas rumentwickelt, was viel zu theoretisch ist, was viel zu wenig irgendwann in der Zukunft mal den Nutzen zwar im Sinn hat, aber eben noch nicht heute. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen handfester rangeht, so wie du gestartet bist, dann bleibt man natürlich gleich auf der Spur und sagt, was ist der Kundennutzen? Ist der erklärbar? Ist er auch schnell spürbar? Also es werden ja heute ganz oft irgendwelche Prototypen entwickelt, wo kein Mensch weiß, die hübsch aussehen, weil aber kein Mensch weiß, ob der Nutzer das tatsächlich am Ende auch anwendet und ob er bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und ich glaube, eine Rückbesinnung, es ist ja nie schwarz-weiß, aber eine
Ja.
Rückbesinnung auf das, was du gesagt hast, ist extrem wichtig, weil es dazu führt, dass man selber sich immer wieder fragt, habe ich die wesentlichen, wirklich Pain Points, Martin, hast du eben auch gesagt, des Kunden im Blick, bin ich in der Lage, das entsprechend zu erklären, dann bin ich auch intern in der Lage, das entsprechend zu erklären. Das gilt für Gründer, das gilt aber auch unternehmensintern ganz genau so. Mal fragen, wäre jemand anders bereit, für diese Idee tatsächlich heute schon Geld zu bezahlen oder in absehbarer Zeit, wenn ich das dann umgesetzt habe, was ich sozusagen versprochen habe heute. Finde ich genau. Einen guten Punkt. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann kam ein bisschen Geld rein und dann, ja.
Genau, also ich habe ja mal dieses virtuelle Geld gehabt sozusagen, also noch nicht auf der Hand und so mit dem Versprechen, sobald ich fertig bin oder eine erste Version verfügbar ist, bin ich zu den Kunden hingegangen und die haben einen echten Vertrag unterschrieben und so. Somit haben wir innerhalb von kürzester Zeit 20.000 Euro wiederkehrenden Umsatz gemacht, ja. Stark. Und zudem auch natürlich Förderungen, die dazu mal auch sehr spärlich waren. Das Venture Capital Startup Investments waren im österreichischen deutschsprachigen Raum nicht so prosperierend. Also ist mir nichts anderes übergeblieben wie verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was auch gut ist, weil wir als Team gemeinsam zu dem Kunden gegangen sind. Also der Clemens und der Konstantin, meine Kollegen aus der Entwicklung, der Clemens für Mobile, der Konstantin die Architektur. Wir sind zu dritt bei dem Kunden gewesen, um auch eine Art Größe darzustellen. Obwohl wir zu dritt waren, haben wir den Firmen ein wenig suggeriert, dass wir doch eine Nummer sind im Markt. Hat auch ein wenig geholfen. Ja. Aber der Zweck dahinter war, dass jeder das gleiche Verständnis vom Kunden hat. Ja. Natürlich kostet es Zeit. Pro Kunde muss man rechnen 2 Stunden. Aber diese Erkenntnis für jeden, dass es mit eigenen Ohren und Augen sieht, was da passiert draußen auf der Baustelle oder wie die Leute im Büro denken und lenken, ist unbezahlbar. Das kann man nie jemandem erzählen. Und das waren eben so die Schritt für Schritt Verbesserungen, wo wir uns gesteigert haben. Und natürlich war es dann irgendwann einmal Zeit, dass jeder Verantwortungsbereiche übernimmt und sich die Disziplinen aufteilen und dann sind wir zu dem Punkt angelangt, wo wir viele Anfragen gehabt haben. Und ich habe mir auch einen Partner gesucht, nämlich die Telekom Österreich, die ja uns medial massiv unterstützt hat. Ja. Und wenn man so ein Schwergewicht im Hintergrund hat, ist das nochmal vertrauensfördernd. Das weil nicht. Eine Telekom ist ja de facto in jedem Betrieb drinnen. Sei es in einem Bauhaustechnikunternehmen oder Elektrounternehmen. Jeder hat ein Smartphone oder ein Handy. Und ja, mit dem haben wir uns entwickelt und dann ist die Anfrage so groß geworden. Wir haben Inbound Leads bekommen. Und interessanterweise, also bevor wir diese Abschlüsse gemacht haben, unsere Vision war es eigentlich nur eine digitale Firma zu sein, ohne dass wir so regelmäßig Angebote machen müssen, sondern man geht auf die Website, sucht sich die Anzahl der Lizenzen, die man benötigt, und alles wird automatisch abgewickelt, Rechnungslegung, ja. So dass wir gar keine Finanzabteilung benötigen. Und an dem haben wir ganz stark festgehalten, so dass bei einem großen Baukonzern die Bauleiter sogar aus der privaten Tasche ihre Kreditkarte gezückt haben, weil wir uns geweigert haben, Angebote zu schreiben. Und ja, mit der Zeit ist es halt dann schon gewesen, wie der Rollout angestanden ist, hunderte Lizenzen auszurollen, dann muss man halt eben ein Angebot machen, hilft nichts. Da haben wir ganz fest dran gehalten, dass wir es machen können. Ich bin noch heute fest davon überzeugt, dass es irgendwann einmal so laufen wird, dass es einen Bestellstandard geben wird, wo man eben diese Angebotskriterien und so weiter betriebsübergreifend, international, über welche Technologie auch immer, standardisieren kann und muss.
ist das, was jetzt auch die Automobilkonzerne versuchen weiter zu standardisieren, dass wir irgendwie nicht mehr individuelle Preisverhandlungen, Angebote haben, sondern eher standardisierte Prozesse haben. Wenn wir jetzt mal, also ich will jetzt mal, Martin, folgendes Experiment machen. Ich versetze mich mal in die Situation des Kunden damals aus der Anfangszeit und spiele dir mal, Martin, dann den Ball zu des heutigen Kunden. Und wenn ich damals, wenn wir uns getroffen hätten, Domagoj, ich hätte so ein mittelständisches Bauunternehmen vertreten und wäre ein bisschen kritisch gewesen und hätte gesagt, Mensch, also ich weiß gar nicht, ob wir euch jetzt brauchen. Wie hast du mich damals eingesackt? Wie hast du mich damals überzeugt oder wie hättest du mich damals überzeugt? Und Martin, du kannst ja mal die aktuelle Version der Frage vielleicht dann mal übernehmen. Aber fangen wir mal damit an. Wie hat das damals funktioniert?
Ja, das waren mehrere Knackpunkte. Hardware war ein Thema, weil jeder Nokia gehabt hat. Und natürlich die erste Frage, wo ist die CD? Also wir haben ja eine Cloud-Lösung verkauft, die ja, also das war ein nicht greifbare Sache für alle. Und vor allem sind ja eben diese Security-Themen im Umlauf gewesen, dass Cloud schlecht ist und so weiter. Viele, viele Argumente, die man heute nicht einmal mehr aus der Schublade greifen muss, die bleiben verborgen natürlich. Aber als erstes habe ich dafür sorgen müssen, dass die Bauleiter zur Hardware kommen, weil die IT-Abteilungen keine Smartphones bestellt haben. Das war ein Teil des Angebotes. Ja. Dann war eben das Mindset zu klar zu machen, dass die Daten eben nicht auf einem lokalen Rechner sein können, wenn man miteinander modern kommunizieren kann oder soll.
Ja.
Das war ein großer Knackpunkt und natürlich dann diese wiederkehrenden Zahlungen, ja, weil man war ja gewohnt, Software als ein Stück Ding mit in Form von CD zu kaufen. So wie man ein Stück Ziegel kauft, kauft man ein Stück CD und somit ein Stück Software mit einem Wartungsvertrag und so weiter. Und das zu denen klar zu machen, dass es gibt keinen Wartungsvertrag, die Software wird einfach besser und besser und besser. Und somit wird das Unternehmen besser und besser und besser. Aber diese Zukunftsstory zu verkaufen und für die Leute, dass sie das jetzt bezahlen und die Zukunft kaufen, das war außer der also Vorstellung.
Das heißt, du bist ja damals, bist du ja reingegangen in eine Kultur, wenn man so will, die noch gar nicht da war. Also die Technik hat das noch nicht so richtig hergegeben, dass das alles so ganz toll lief am Anfang. Die Leute waren noch technisch auch auf einem ganz anderen Stand, waren es eben gewohnt, ich kaufe etwas Haptisches, ja, auch wenn da Daten drauf sind. Ich habe eine CD und ich habe einen Servicevertrag und da weiß ich, was ich habe. Ja, also so das Programm kann ich wieder installieren von meiner CD, wenn ich will. Und so war ja die Struktur damals auch. Da kam man her. Und im Grunde, finde ich, erleben wir ja heute wieder ähnliche Skepsis. Wenn ich jetzt an KI und andere Technologien denke, erleben wir eigentlich auf einem anderen Niveau und mit einem anderen Vorerfahrung stand, aber erleben wir ähnliche Fragen und Diskussionen. Was ist mit meinen Daten und wie geht das weiter und kann das schon und wofür bezahle ich jetzt eigentlich? Und also da hängen ganz viele ähnliche Themen dran in einer neueren, aktuelleren Version jetzt. Ja, also die Dinge wiederholen sich dann auch auf eine gewisse Art und Weise, weil es ein Stück weit menschliche Natur ist, dass wir auch ein bisschen skeptisch sind und überzeugt werden wollen. Deshalb war mir der Punkt so wichtig, weil es fängt ja genau mal da an mit dieser Überzeugung. Da sind wir noch gar nicht beim Produkt und was es kann, aber ich muss erstmal diese Hürden aus dem Weg räumen. Das ist heute genauso, wenn ich mit einer KI in der Kalkulation irgendwo ankomme, dann kommen ähnliche Hürden. Ja, da sind wir auch mit den liebgewonnenen Mechanismen noch dabei und mit einem Mal gebe ich Kontrolle aus der Hand oder glaube es zumindest, die aus der Hand zu geben. Und ich weiß aber noch nicht so ganz genau, was ich in Return dafür bekomme.
Jetzt hast du mir ein bisschen den Ansatz meiner Frage, die ich ja noch stellen sollte, weggenommen mit dem Thema Daten und KI. Ja,
ja, wir kennen uns schon zu gut inzwischen, Martin. Da ist das Problem, dass wir ähnlich
also
denken an den Dingen.
Natürlich. Jetzt heute fragt dann die Baufirma, kann ich das nicht mit ChatGPT machen und brauche ich euch noch dafür? Oder das ist ja auch aktuell, muss man ja sagen, egal welches Problem du ansprichst, alle denken, dann mach's doch mit KI. Aber die Frage ist, kann das eine KI schon alleine und Co.? Also da sind ja auch bei euch sicherlich Entwicklungsschritte in dem Bereich innerhalb des Systems. Also dass man aber alles mit der einen großen Klatsche lösen kann, glaube ich nicht. Aber das werden wahrscheinlich heute so Fragen sein, die einem dann entgegenstoßen. Ne?
Genau, also die Erwartungshaltungen sind heutzutage, also das, was die Zurückhaltung dazu mal war, hat man eben aktuell enorme Erwartungshaltungen an die Lösungen da draußen. Aber zeitgleich wissen die Unternehmen nicht, wo anzufangen, wo zu starten.
Ja.
Das ist, weil es alles enorm schnelllebig ist. Fakt ist schon, dass wir gute AI-Lösungen hängen von einer guten, geordneten Datenbasis ab. Und da sehen wir, dass viele, viele Unternehmen keine Ordnung in ihren Daten haben, so dass ein Modell da gar nicht arbeiten kann. Wir haben uns natürlich schon immer dafür interessiert, dem Kunden schnell Daten zur Verfügung und ohne ordentliche, strukturierte Datenarchitektur kann man auch so ein großes internationales Produkt nicht gestalten. Und das spielt uns natürlich in die Hände, weil wir uns das sehr ordentlich vorbereitet haben. Und wir können auf Knopfdruck de facto dem Kunden gute Lösungen binden und de facto diese AI-Bausteine zu den entsprechenden Anwendungsbereichen dazu schalten. Das ist eben jetzt diese Zukunftskomponente, die wir in Entwicklung haben. Das ist ein großes Thema. Nur müssen die Unternehmen noch disziplinierter werden, was das Datensammeln anbelangt. Sie nutzen beispielsweise.
Das heißt, wenn ich da nochmal kurz zwischenfragen darf, das heißt, ihr habt schon ein Stück weit auch Entwicklungs-, Schulungs-, Aufklärungsarbeit, Beratungsarbeit bei den Unternehmen, dass die sich in eine Position bringen, wo sie tatsächlich dann auch, ich sag mal, kompatibel sind dann an der Stelle. Wir haben ja vorhin über Schnittstellen gesprochen von damals. Hat sich das jetzt verlagert praktisch auf solche Themen oder sind die alten Schnittstellen und Probleme immer auch noch die von heute?
Also das übergreifende Thema der Wandel im Unternehmen, das eben neue moderne Wort Change Management, das ist in jeder Phase der Technikentwicklung so, weil also ich kenne genug Leute in meinem Alter oder in unserem Alter, die sagen, also die sind mit Windows verheiratet zum Beispiel. Auch wenn du ihm 10 Argumente oder 100 Argumente lieferst, warum ein Mac beispielsweise besser wäre für seinen Arbeitsschritte, der bleibt bei dem Gerät. Also es ist in der Natur des Menschen drinnen, je älter man wird, desto verkrusteter wird man und fährt die Bahnen, die man gewohnt ist. Man wird zum Gewohnheitstier, ist auch nichts Schlechtes, auf Beständigkeit zu bauen, aber es ist die Notwendigkeit schon da, dass man den stetigen Wandel als Beständigkeit in sich einlernt.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste für nachkommende Generationen, aber auch jetzt in unserem Altersbereich, dass wir es wird, das ist ja noch sehr langsam, was wir jetzt erleben. Im Gegensatz, wo es in 10, 20, 30 Jahren sein wird.
Ja.
Also da kann man sich schon mit, wenn man Quantencomputing und so weiter in die Ebenen reinzieht, das ist ja für mich auch nicht greifbar in Wirklichkeit, obwohl ich mit diesen Leuten einiges zu tun habe und wir uns damit austauschen. Aber das wird die größte Aufgabe sein. diesen stetigen Wandel als Konstante zu nehmen, aber auch die Daten, die man eben hat, ordentlich aufzubereiten, beziehungsweise eine Methodik zu finden, welche Daten das notwendig sind. Und wenn man das auf die Reihe bekommt, dann ist es nur mehr ein Auswahlskriterium, welches Language Model, das man da anwendet, sozusagen als Puzzle, um ein gewisses Ergebnis zu bekommen.
Siehst du denn, was diese Datenaffinität und, sag ich mal, Datenprozessthematik angeht, eine Entwicklung bei den Bauunternehmen und Planungsbüros, oder ist man da noch auf dem Stand wie vor einigen Jahren? Also mir geht es noch nicht mal darum, ob man angefangen hat, Tools einzusetzen, sondern hat man denn diese Thematik verstanden?
Ich denke schon, dass die Firmen das verstanden haben, nur viele haben beispielsweise im BIM-Prozess orientierte Planung investiert. Es ist alles eine Investmentsache.
Ja, ja.
Und das ist ja allein von der Hardware. Jeder Arbeitsplatz benötigt zwei Bildschirme. Dann muss man die Leute speziell schulen und, und. Das ist einmal ein Aufwand, wo du kein Geld dafür bekommst. Du in dieser Zeit verdienst du keinen Cent vom Projekt im Endeffekt. Das ist eine Vorleistung, die jeder eingehen muss. So, jetzt kommt AI on top. Dann die nächste Vorleistung. Und das ist schon, wo man sich fragt, na, wann komme ich zum Arbeiten, nicht? Mhm. Irgendwann einmal muss ich das, was ich aufgesetzt habe, auch verwenden, und da soll irgendwann einmal der Return of Invest kommen. Ja. Irgendwann muss ich damit Geld verdienen. Und ich kann nicht dauernd den neuesten Eisen nachlaufen. Und das ist eben, glaube ich, wo viele, wenn sie nicht richtig diesen, also in der IT-Abteilung und im Innovationsmanagement-Team, die ja. könnten ja jeden Tag was Neues auswechseln, nicht? Aber ja. die PS müssen auf die Straße bei dem ankommen, der den Nagel in die Wand haut.
Martin und ich sagen so oft, wir brauchen im Grunde dieses zwei- oder mehrspurige Denken. Wir brauchen so eine linke Spur, Überholspur, Forschung, Entwicklung, wo die heißen Themen ausprobiert werden. Und wir brauchen rechts die Spur des Tagesgeschäfts, der Standards und Prozesse, wo man weiß, wie es funktioniert. Und wir brauchen dazwischen etablierte und strukturierte Prozesse, wie wir die guten Ideen von links in den Standard überführen. Und da fehlt es bei den meisten Unternehmen. Ja, die kriegen dann mal da was hin, und mal auch nicht. Und da wissen wir alle, wenn solche Projekte scheitern, hat es viel Geld gekostet, hat es viel Frust gebracht, dann wird es schwer, die nächste Runde zu drehen irgendwann. Und da bin ich ganz bei dir, zu sagen, wir brauchen, die Innovation muss Standard werden im Grunde genommen. Wir müssen das als beständigen und normalen Bestandteil des Arbeitens und auch der Organisation sehen, dass wir immer wieder uns mit neuen Themen beschäftigen, damit wir auf der einen Stelle kontinuierlich Geld verdienen, auf der anderen Stelle aber eben nicht den Anschluss an die Zukunftsthemen verpassen. Also man kann nicht sagen, alle 5 Jahre machen wir mal Zukunft und dazwischen machen wir Ruhe und leben das, sondern es muss eigentlich viel, viel enger und viel schneller verzahnt sein miteinander.
Genau, ja.
Wenn ich jetzt mal nochmal weiter gucke im Rahmen Zusammenarbeit, Startup, Scale-up mit Bauunternehmen, da gibt es ja sicherlich, sag ich mal, Besonderheiten, weil man auch unterschiedlich aufgestellt ist. Einmal vielleicht, wenn du das kurz skizzieren könntest, und dann vielleicht auch die Frage, hat sich da auch was geändert? Also man spricht ja dann immer von dem, sag ich mal, unterschiedlichen Agilitätslevel der verschiedenen Organisationseinheiten. Siehst du da auch in irgendeiner Form eine Bewegung, eine Veränderung?
Ja, also in den Führungspositionen kommen sicher die Jüngeren nach, die dieses Thema auch von den Universitäten mitbekommen, speziell eben dieses Partnerschaftsmodell denken oder Methodiken wie Lean Management kombiniert mit Planungsmethodiken und so weiter. Also das Ding ist schon, dass man komplett denken muss heutzutage. Vom Grundstücksankauf schon bis zur Übergabe musste schon alles zu Beginn drinnen sein, natürlich, diese Denke.
Ja.
Auch wenn man die nicht bezahlt bekommt am Ende des Tages, bringt es einem viel, wenn man oder man ist viel effizienter, wenn man das Gegenüber und den links und rechts versteht. Also ich denke, in der Bauindustrie fehlt teilweise die Empathie, oder die ist einem abtrainiert worden. Es ist mehr auf Ellbogentechnik, alle wegdrängen, anstatt alle ins Boot zu holen. Ja, das ist eben die Chance, die ich sehe, hier zu dem Wandel, die Projekte allein. Da reden wir nicht von irgendwelchen Software-Tools, da reden wir nicht von Geld und die Art, wie Projekte abgewickelt werden, sondern da reden wir einfach von den menschlichen Komponenten miteinander statt gegeneinander.
Denkst du, ihr habt jetzt ja eine Plattform, die verzahnt ja viele Dinge miteinander, die arbeitet ja genau an diesem Schmerzpunkt, dass die Dinge nebeneinander laufen oder nicht eben ineinander greifen und miteinander arbeiten. Denkst du, dass das auch die Kultur fördert? Also lernen die Leute, dass sie dadurch jetzt, wenn sie zum Beispiel mit Planradar arbeiten, im Grunde ja die verschiedenen Phasen des Bauprozesses eigentlich alle auf ihrem Smartphone haben oder auf ihrem Tablet und sogar visualisiert in eine gewisse Art und Weise haben, dass das auch das Denken verändert von diesem Nebeneinander und Ellenbogen her hin mehr zum Prozess, also zum Miteinander und der Erkenntnis, dass es gemeinsam wahrscheinlich besser geht und auch wirtschaftlich erfolgreicher geht?
Ja, also man merkt ja diesen Erfolg und die Art der Zusammenarbeit wie in den Krisensituationen. Also ich habe ja da ein tolles Beispiel zu meinen Anfangszeiten, also nach 2008, die Finanzkrise, also ähnliche Situation, wie wir sie jetzt haben. Die Baustellen stehen still und keine Projekte und man muss schauen, wie man die Leute auslastet. Mhm. Und das war eine Kleinbaustelle mit mehreren Wohneinheiten und die Leute auf dem Tisch waren sich einig, dass die Baustelle für jeden nicht lukrativ ausfallen wird. Also da waren sie sich einig, zumindest. So. Und durch diese Freiheit, die sie erlangt haben, dass sie sich nicht, sie waren sich einig, dass sie sich keine Gewinne rausholen werden, waren sie vereint. Somit war die Kommunikation ganz easy, die Informationsaustausch war da und. Und siehe da, jeder von denen hat einen Gewinn gemacht. Natürlich auch mit Hilfe von Planradar. Ne? Aber da sieht man eben, was Barrieren im Kopf ausmachen. Und das ist alles Kopfsache im Endeffekt, wie man aufeinander zugeht und wie man die Dinge handelt. Und das entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Und so ist es auch im Software. Jetzt haben wir viele Lösungen am Markt, von der Autorensoftware, von der Softwarelandschaft aus dem Feld, von der Softwarelandschaft im Betrieb. Und das Wesentliche ist hier, dass die Dinge verknüpft werden, also die Lösungen verknüpft werden und dass der Datenfluss einfach passiert und nicht jeder sein Süppchen kocht. Also das wird eine sehr, sehr lange Zeit dauern, weil im Endeffekt sind diese Lösungen und Werkzeuge Religionen. Also das ist ja genauso wie Hardware. Der eine liebt Android, der andere iOS und so weiter. So wie beim Autokauf, ja, ebenso in allen Bereichen. Man ist ja sehr gerne verheiratet mit irgendeiner Lösung oder mit einem Werkzeug. Und von dem muss man sich auch in der Zukunft lösen, dass die Dinge mehr generisch und ineinander greifen müssen. Sonst
also
kommt man da auch nicht
weniger
weiter.
Treue und weniger Ehe in der Softwarelandschaft,
ja.
wenn man so will. Also heute geben wir ganz kluge Ratschläge hier, die man vielleicht nicht auf jeden Lebensbereich konsequent übertragen sollte. Aber ich bin da bei dir. Also diese innere Offenheit zu sagen, wir schauen, was ist das Beste für das Problem, was trägt der Lösung bei und nicht, was hätte ich gerne oder was habe ich lieb gewonnen. Das geht so ein bisschen gegen die menschliche Natur und fällt uns schwer, brauchen wir aber. Also ich würde das auch mal als Zukunftsoffenheit in vielerlei Hinsicht bezeichnen, dass wir einfach ja offen bleiben, die beste Lösung auch auszuprobieren und dafür zu arbeiten. Das ist schon wichtig.
Ein Haustechniker hat mir gesagt, wenn man offen ist, ist man nicht dicht.
Ja. Das zeigt wieder, dass jeder die Dinge dann auch durch seine Brille und seine ja, Sicht sieht. Und du hast es ja eingangs auch gesagt, dasselbe Wort bedeutet in unterschiedlichen Disziplinen dann nicht immer auch denselben Inhalt und dieselbe Assoziation. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass uns das klar ist, dass wir immer wieder das Verständnis für die Dinge in den Köpfen zusammenbringen müssen, um dann einen gemeinsamen Blick auf die Sachen zu entwickeln. Wenn man jetzt, also jetzt hast du ja selber ein Riesenteam aufgebaut mittlerweile. Ihr seid über mehrere Länder hinweg aufgestellt. Also auch da kommen ja Strömungen, Generationen, Kulturen zusammen. Wie macht ihr das, euer Unternehmen jetzt, ich sag mal, in die nächsten Jahre zu führen? Also bestimmt waren die letzten Jahre nicht langsam und langweilig, aber die nächsten werden noch mal schneller werden. Du hast es eben selber auch angedeutet. Wie kriegt man das hin? Also, und euer Unternehmen ist ja nicht losgelöst von euren Kunden. Also es ist ja ein gemeinsamer Weg, den man geht. Wie kriegt man das hin, diese Schrittgeschwindigkeit zu erhöhen und dabei aber auch die Richtung nicht zu verlieren?
Ja, also wie gesagt, wir sind da zu einem größeren Team angewachsen. Mir war wichtig, ein solides Team im C-Level zusammenzustellen, sozusagen das Fundament der Firma. Und wenn man ein starkes Fundament hat, kann man drauf Stockwerke aufbauen, bis in die Unendlichkeit theoretisch. Für mich war es wichtig, eben in jedem Bereich, im Sales, Marketing, Finance, Tech und auch die Branche, das Branchenverständnis in einem Team zu haben. Und also meine Gründerkollegen, der Sander und der Ibrahim, die sind da federführend in der Entwicklung der Organisation zuständig und decken auch diese Komponenten Finanzen, Marketing und Sales ab. Ohne diese exakte Prozessverteilung und Zuständigkeitsverteilung funktioniert es eben nicht. Vor allem ist die Größe und das Wachstum durch Lernbereitschaft abhängig, wie schnell man sich eben ändert in der Situation. Also es gibt wenige Firmen in der Baubranche, die so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind. Und das ist ein totales Novum, das gibt es nirgends nachzulesen. Man muss es selber durch Trial and Error austesten und durch verwandte Branchen natürlich, wie haben es die Jungs im Finance-Bereich gemacht, und durch ständigen Austausch und ähnliche Komponenten in der Industrie sich was abzuschauen. Und das ist eben, ich habe ja auch Planradar nicht erfunden, ich habe nur eins und eins zusammengezählt und plakative Dinge in die Sache umgesetzt. Und so war es für mich auch wichtig, die richtigen Leute initial reinzuholen, um dieses Wachstum zu kreieren. Und ja, somit sind wir eben mit dieser Kombination im internationalen Rollout, wie wir eben jetzt sind, und mit der Bereitschaft auch, dass wir uns international auch aufstellen und viel reisen. Ja.
Das bleibt, also Menschen müssen physisch zueinander.
Ja, teilweise. Also es wird immer weniger. Also ich denke, man wird immer weniger Menschen benötigen. Das Wesentliche ist, hier auch wieder in allen Bereichen gute Datenbasis zu haben. Und wenn man da gewisse AI-Werkzeuge hernimmt, die gut antrainiert, dann braucht man lediglich den Menschen als Kontrollmechanismus, weil man einem Menschen gegenüber verkauft. Die Maschine muss einem Menschen gegenüber verkaufen können oder den begeistern können und so weiter. Kann man alles schon machen, nur muss es auch ein Mensch kontrollieren und es wird immer besser und immer schneller natürlich.
Wenn du das Wort international aufgeführt hast, ich will das direkt mal aufnehmen, den Ball. Ihr seid ja international aktiv, also kennt ihr auch die Bauwelt international, ihr kennt die Bauwelt, sag ich mal, von Beginn an in Österreich, kennt sie auch sehr gut in Deutschland. Gibt es denn da grundsätzlich Unterschiede, wie an, sag ich mal, die Herausforderungen der Zukunft herangegangen wird? Was,
Also,
weil man sagt ja grundsätzlich, ja, die Baubranche ist so, aber ist es auch noch ein nationales Thema?
ja, also ich denke, wir sind global in unterschiedlichen Phasen getrennt. Warum? Es gibt, man muss sich die Betriebsseite einer Immobilie anschauen, beziehungsweise wie viel kostet Energie weltweit und demnach wird entsprechend auch das Gebäude errichtet. Beispielsweise in den USA ist Energie relativ billig. Wenn man sich die Substanzen dort anschaut, wie die Häuser gebaut sind, die haben nicht die gleiche Qualität, wie wir sie hier in Europa bauen. Auf der anderen Seite überspannen wir maßlos den Bogen in Europa. Man baut die Gebäude so dicht, dass man sogar Löcher reinbauen muss, also Lüftungsschlitze. Das ist ja, führt wieder ins andere Absurdum, ja. In anderen Teilen der Länder sind die Grundstückspreise so hoch, weil die Zuzugsdichte, in den Ballungsraum so hoch ist, dass man gar kein Eigentum haben kann, sondern man besitzt das Gebäude auf Pacht und auf bestimmten Zeitraum 60, 90 Jahre. Also das sind unterschiedliche Modelle weltweit, wie die Qualitäten bestimmt sind und wie der Betrieb des Gebäudes ist und demnach auch, wie die Qualität gefordert ist, natürlich am Ende des Tages.
Wenn wir mal nach vorne schauen, Martin, ich glaube, das ist uns ja immer auch ganz wichtig. Was sind die, ich sag mal, ein, zwei, drei Themen der nächsten Jahre, die euch beschäftigen, weil sie eure Kunden beschäftigen? Was sind die Themen, die die Bauunternehmen in den nächsten zwei, drei Jahren lösen müssen, auf dem Tisch haben? Wir haben ja jetzt
Ja,
schon über ein paar
also,
gesprochen, aber vielleicht gibt es da noch weitere.
ja, natürlich. Also das große Thema ist, die Leute zu bekommen, die richtigen Leute. Das ist ein Riesenthema. Gestern habe ich mit einem Haustechnik-Kollegen gesprochen und der spürt es deutlich, dass dieser Biss, wie ich ihn gehabt habe früher, dass man um 6 Uhr aufsteht und bis Mitternacht durcharbeitet im Ausland und gehen wir, denn diese Bereitschaft haben viele nicht. Also das reizt niemanden, eine Auslandserfahrung zu machen und dort monatelang auf der Baustelle in einem Container zu wohnen und die Dinge aufzusaugen. Also das ist eben das eine Thema. Das zweite Thema ist dadurch, dass man international Arbeitskräfte bekommt, die Betriebsmittelsicherheit, nicht? Also, dass man das richtige Personal für die richtigen Betriebsmittel, einen Kran, einen Bulldozer oder was auch immer, richtig schult. Die werden mittlerweile auch so gebaut werden, dass kein Kranhäuschen da ist, wo jemand reinklettern muss, sondern die werden mit Kamerasystemen ausgestattet und entsprechend so programmiert, dass man es von unten bedient, ja. Und da kein besonderes Know-how dann im Ende oder nicht so ein großes Know-how notwendig sein wird und mit weniger Personal auch umsetzbar sein wird, ja. Und im Weiteren gibt es zwei Wege. Europa ist ja ziemlich groß und hat relativ großen Bestand mit hoher Qualität. Beziehungsweise die Neubauten werden auch mit hoher Qualität, mit dem Ziel, lange Beständigkeit zu haben, gebaut. Da ist im Endeffekt ein serielles Sanieren notwendig, schnell eruieren, wie ist das Gebäude zusammengesetzt, in welchem Jahr wurde es gebaut, wie ist die Haustechnik und wie kann man die schnell wieder auf Vordermann bringen, damit es die neuen Energiestandards trifft. Und auf der anderen Seite eben serielles Bauen, Vorfertigung in Werken, beispielsweise wie es Gropius und Co. machen oder Goldbeck in deren Bereichen. Die können sehr schnell innerhalb von wenigen Minuten eruieren, ob sich das Projekt rentiert oder nicht. Ja. Also man wird, denke ich, sehr spezialisierte Firmen haben in Bereichen, wo man sich eben auskennt und wo man die größte Marge dann am Ende des Tages rausholt, weil einen Blumenstrauß anzubieten an Leistungen, so wie man opportunistisch die Chance früher genutzt hat, ja, am Wirtshaus, am Stammtisch ist das Projekt reingekommen, hat schnell unterschrieben und wir machen schon, ohne eben das Kern-Know-how zu haben. Hauptsache der Umsatz stimmt und man vergrößert das Ding. War dazu mal auch sehr richtig, um die Firmen zu bauen. Aber jetzt muss man sich dazu bauen mit spezialisierten, stark spezialisierten Einheiten.
Wenn wir jetzt die, sag ich mal, Herausforderung der Zukunft finden, du hast sie sehr, sehr passend auch skizziert. Da gäbe es ja auch viele Ansätze. Ich glaube, da könnten wir noch eine Stunde drüber sprechen. Jetzt will ich dir eine Möglichkeit geben. Du hast einen Wunsch frei. Jetzt mal private Themen beiseite gelassen, aber einen Wunsch frei, sag ich mal, beruflicherseits in Richtung der Industrie, der Büros, wegen mir aber auch der Politik, ja. Welcher wäre das, sag ich mal, perspektivisch für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Was wäre so dein Wunsch, was geschehen sollte?
Also die Basis unseres Tuns bestimmen die Gesetze, die Normen und da muss reduziert werden, bis der Arzt kommt. Also das ist das Um und Auf, sonst geht da nichts weiter. Das ist irre, was da los ist da draußen. Da sind parallel 10, 20 Normen, wo zu einem Diskussionspunkt sich zwei, drei Ingenieure hinsetzen müssen und Nomenklaturen durchlesen müssen, ob das jetzt stimmt und warum widerspricht sich die eine Norm mit der anderen und so weiter und so fort. Das kann es nicht sein. Und das ist eben das, denke ich mal, Allheilmittel, wenn man so haben will. Reduzieren, reduzieren, reduzieren bis aufs Notwendigste.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, das muss am Ende ja der Mensch machen. Ja? Also wir müssen den Willen haben und ich glaube, bei vielen ist eine ähnliche Erkenntnis da und ein ähnlicher Wunsch da. Jetzt ist der große Schritt, dass wir tatsächlich auch ins Tun kommen und das hinbekommen. Also all die Werkzeuge, die wir haben, die sind dann besonders gut, wenn sie nicht für Dinge genutzt werden müssen, die eigentlich an sich überflüssig sind, sondern wenn wir das aufs Wesentliche fokussieren. Vielleicht letzte Frage nochmal. Wenn man so ein Unternehmen jetzt 12 Jahre, ja gut, 12 Jahre, fast 13 Jahre, ne, aufgebaut hat, sagen wir mal, wir treffen uns in 4, 5 Jahren wieder und ich frage dich, Mensch, wie geht's, und was macht Planradar heute? Was hat sich geändert seit unserem heutigen Gespräch?
Also da ist es, sehe ich deutlich bei uns Entwicklung eben NanoNaNet, die AI-Entwicklung, dass hier in Wirklichkeit der Ingenieur draußen auf der Baustelle oder im Planungsbüro mit Plattformen, also nicht nur bei uns, das sieht man, interagieren kann. Man stellt Fragen und bekommt Antworten und zwar richtige Antworten, indem auch Echtzeitdaten von der Baustelle ins Büro geliefert werden und die mit der Ausschreibung verglichen werden, beziehungsweise mit der freigegebenen Planung. Also diese volle Kette wird automatisiert auf Richtigkeit geprüft, ohne dass man viel Fachpersonal benötigt.
Das heißt, ihr werdet so eine Art, ja, virtueller Assistent, wenn man so will, fast. Also ich kann
Ja,
über euch als
Baustellenassistent, ja.
Schnittstelle
Ja.
mich mit meinem Datenbestand, sage ich mal, austauschen. Ja.
Genau. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Daten geliefert werden. Ja.
Klar, ohne Daten, ohne Wasser in der Leitung, kommt nichts raus. Ja, so ist es am
Tschüss.
Ende. Ja. Spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Martin, es wird für uns immer ruhiger, das Leben dann am Ende, wenn wir diese ganzen Helfer haben und die Unterstützung haben. eine spannende Reise, Domagoj. Vielen Dank für die Einsicht, für die Einblicke und Ausblicke und auch für den Finger auf den neuralgischen Punkten. Ich glaube, Martin, wir teilen die meisten davon in ähnlicher Sichtweise und freuen uns immer, wenn wir hier in diesen Gesprächen denen, die da draußen zuhören, auch nochmal aufzeigen können, an welchen Themen lohnt es sich, mit Priorität zu arbeiten. Wo sind da draußen auch Unternehmen, Gründer, Ideengeber, die sagen, wir können euch begleiten dabei. Ja, es ist, glaube ich, auch da geht es ja nur gemeinsam. Das haben wir auch hier gehört. Veränderungsbereitschaft, die Bereitschaft, empathisch zu verstehen, was die andere Seite braucht, brauche ich nicht nur intern, brauche ich auch, wenn ich mit externen Dienstleistern zusammenarbeite. Und die Offenheit, technologieoffen, ideologiefrei, wenn man so will, was jetzt Präferenzen in dem einen oder anderen Produkt angeht, nach vorne zu gehen und dann sich mit Menschen zu unterhalten, die sagen, ich habe hier eine Lösung für ein Problem. Vielleicht ist die sogar ganz analog kommunizierbar. Das nehme ich auch nochmal mit, bevor sie dann am Ende, ja, im Hintergrund hochkomplex, aber im Vordergrund sehr einfach, wie ein virtueller Assistent mir hilft, eigentlich den Fokus wieder auf das zu legen, was ich eigentlich tun möchte. Du hast es vorhin so schön gesagt, wir müssen ja bei den ganzen Technologien nebenbei auch noch arbeiten, in Anführungszeichen, und Geld verdienen. Und vielleicht helfen uns die Technologien tatsächlich, dass wir in wenigen Jahren uns weniger mit der Technologie an sich, sondern wieder mehr mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, für das wir brennen.
Das ist das Ziel, genau.
Das ist das Ziel.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Domagoj. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch und ich bin gespannt, wenn wir uns in geraumer Zeit nochmal wieder treffen, wie sich so die Entwicklung angetan hat, wie es weitergegangen ist.
Dankeschön für die Einladung und ja, wünsche euch noch viel Erfolg mit weiteren Folgen von eurem Podcast. Es ist wirklich toll, wie ihr das macht.
Dankeschön. Danke. Gleichfalls viel Erfolg. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, servus.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.